Jungs, was haben das erste iPad, die Fußball-WM in Südafrika und die sibirische Schwertlilie gemeinsam?
Keine Ahnung.
Ich auch nicht, aber dafür weiß ich, welche Spiele 2010 rausgekommen sind.
Woo!
Herzlich willkommen zum Spieljahr 2010. Wie immer darf ich an meiner Seite begrüßen Johnny.
Was reimt sich auf Zikade?
Fußpilz.
Hi.
Hase.
Was reimt sich auf Zikade?
Dekade.
Fußpilz.
Und Arthur.
Moin, Leute.
Was reimt sich auf
Schimmel.
Himmel.
Gut.
Ihr werdet den Witz nicht verstehen. Wir nehmen das gerade zum zweiten Mal auf, weil wir ein bisschen Mic-Probleme hatten. Also wir haben nur so ein paar Minuten gehabt. Und das hat bei uns zumindest für einige Lacher gesorgt.
Ja, gerade weil wir angefangen haben und einfach auf Polnisch geredet haben. Also,
das ist ganz komisch gewesen.
Ja, es war irgendwie ein anderer Moment, Montag. Ja,
wir sind alle irgendwie inselbegabt. Es ist tatsächlich Montag, das war nicht mal ein Gag. Stark.
Ja, Instant-Übersetzung, oh, Kurva.
Bobre.
Bobre, Kurva.
Bobre.
Bobre. Wir sollten mit den Memes, die keiner versteht, aufhören, glaube ich.
Ja, Bobber-Kurva versteht jeder.
Ja, das glaube ich aber auch.
Müssen die Leute die Memes kennenlernen, würde ich sagen.
Kennt ihr Memes aus dem Jahr 2010?
Gab es da schon Memes?
Gab es da schon
Memes?
Safe.
Also ich muss sagen, 2010 habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Wenig gezockt habe ich da, weil ich war 18 Jahre, hatte volles Haar und die ganze Zeit in Discos unterwegs.
Du warst in der Disco, na klar.
Ja, klar.
Ja, safe, ist wirklich so. Gleichzeitig, ich habe viel gezockt, aber auf dem PC eher. Und woran ich mich ganz stark erinnere im Jahre 2010 ist, dass ein gewisser Drache namens Todesschwinge die Welt von Azeroth so ein bisschen kaputt gemacht hat, so Kataklysmus-Style.
Das war schon ein krasses Thema damals, ne? Also der Aufschrei war so groß, oh mein Gott, was passiert mit der Welt bei WoW? Aber es hat sich ja doch zum Guten dann gewandt, also hat ordentlich Spaß gemacht.
Ja, man kannte sowas damals noch nicht, dass irgendwie die bekannte Welt kaputt gemacht wird, die du so zockst und dann irgendwie was Neues draus entsteht. Zumindest kannte ich das noch nicht in dem Falle. Wobei wir tatsächlich zu diesem Punkt im Part 2 nochmal kommen werden, sehr interessant. Aber ich fand's super auch. Also ich weiß auch, dass ich so ein bisschen Angst hatte, oh mein Gott, was wird aus dem Game? Aber es war schon richtig geil.
Das war die alte Zeit von Blizzard, wo Blizzard noch geblüht hat. Ne? Ja. Die hatten Innovation reingebracht, die hatten neuen Shit reingebracht. Und das waren die Vorreiter von langen Games, die lange anhielten, die immer noch Leute spielen, eine Anzahl und Masse an Leuten. Das glaubt man immer noch nicht.
Yes, ne? Yes, yes.
Damals und heute. Deswegen, Blizzard war früher hammermäßig.
Was auch 2010 kam, ist tatsächlich ein Track, den heutzutage immer noch sehr, sehr, sehr viele Leute kennen, denke ich. Ich stimm's mal an, ihr könnt ja mit einsteigen.
Achso, ich bin zu spät dran. Aber gut, ich habe das Lied Get Low schon lange nicht gehört.
Sorry an alle Zuhörer, es tut mir so leid.
Das aber gehört dazu.
Ich erinnere mich tatsächlich an, jetzt nicht zwangsläufig, ey, wow, das war das Jahr 2010, aber wenn ich gerade sehe, PlayStation Move und Xbox Kinect werden released in dem Jahr. Du kannst, glaube ich, ziemlich viel zu Xbox Kinect sagen.
Genau, weil A Lord on Dawns, Xbox Kinect habe ich natürlich nur getanzt. Nee, Xbox Kinect war ja so nachdem Nintendo die Wii rausgebracht hatte und man viele Move-Spiele hatte, haben direkt auch PlayStation und Xbox nachgezogen, PlayStation mit PlayStation Move und Xbox dann mit Xbox Kinect. Und Xbox Kinect war aber eher gegen so in die Richtung wie iToy. Also dein Körper war so gesehen dein Controller. Und das war eigentlich ziemlich cool, coole Idee gewesen. War nur das Problem, die Wii hatte einfach viel mehr Spiele in diesem Bereich. Also die Xbox Kinect hatte da nicht so eine große Anzahl an Spielen, aber es ist trotzdem mega cool gewesen, weil gerade Dragon Ball als Hammer. Xbox Kinect und du stehst da und darfst die Genki-Dama machen mit deinen eigenen Händen und sammelst die Energie der Bevölkerung und schmeißt diese Genki-Dama. Ich habe nur dreimal geweint.
Übelst geil, auch die Kamehamehas. Ich erinnere mich daran, wie ich das bei dir gespielt habe. Das war der Shit. Dagegen konnte PlayStation Move gar nicht anstinken. Move war scheiße.
Aber wenn du sagst, dein Körper war der Controller, welche Knöpfe hast du dann gedrückt?
Meine Nippel.
Oh Gott.
Die etwas andere Art des Joysticks.
Ist fast so wie mit der VR-Brille jetzt, ne?
Ja, quasi.
Was 2010 auch rausgekommen ist, ist tatsächlich das erste iPad.
Mhm.
Das war damals ja auch eine riesige Innovation, wie groß können Handys werden. In dem Fall haben die gesagt, ist kein Handy mehr, ist jetzt ein iPad. Und hat sie bis heute ja immer noch richtig, richtig stark getragen. Ne? Es kommt jedes Jahr eine neue Version gefühlt raus.
Wie so oft war Apple nicht zwangsläufig Vorreiter, aber zumindest hat es salonfähig gemacht und den Leuten auf der Welt stark präsentiert und gut vermarkten können. Dementsprechend sind die auch so groß geworden, die ganzen Sachen. Was auch noch da war, und da kennt sich Fußball-Enjoyer Johnny komplett aus, ja, Fußball-WM 2010 in Südafrika. Und wisst ihr noch, wer gespielt hat? Ich auch nicht, aber in der Liste steht Niederlande gegen Spanien und Spanien hat mit 1-0 gewonnen.
Also nice, es geht. Glückwunsch Spanien.
Aber lasst uns doch mal zu den Spielen im Spielejahr 2010 kommen.
Nein. Denn das Wichtigste im Jahr 2010 ist die Blume des Jahres und das ist die sibirische Schwertlilie.
Okay.
Danke.
Was ist eine Blume des Jahres? Erklär mal bitte.
Jedes Jahr wird eine Blume des Jahres gewählt. Es gibt auch Bäume des Jahres, es gibt Vögel Tiere des Jahres, Vögel des Jahres.
Ja, ja, und das sind einfach nur Dinge, damit Leute was zu tun haben. Ja. Da sitzt dann so ein Komitee und sagt, die Blume, David, ja, die Blume des Jahres. Danach trinken die sich und alle sind happy.
Ja gut, aber die betrinken sich, da ist doch schon wieder der Sinn gegeben.
Das kostet alles Steuergelder. Die klauen uns unsere Jobs.
Oh Gott, bevor es hier politisch wird. Anderes Thema. 2010, der FaZe-Clan wird gegründet. Kennt ihr den?
Ja, see that.
Ich glaube, jeder, der irgendwie was mit Zocken zu tun hat oder mal ein bisschen was ESL oder sowas, jeder kennt FaZe.
Ja, ne?
Das war früher, FaZe-Clan war immer das Nonplusultra des E-Sports, ne? Zu dem Zeitpunkt hat man immer Witze gemacht, ne? Wenn man irgendwie, keine Ahnung, so ein Fünferkill ganzes Team gewiped hat bei Counter-Strike oder so, Alter, FaZe-Clan, schreib mich gleich an. Hat man immer Witze drüber gemacht.
Jemand, ne? Direkt den Namen geändert in FaZe, Crazes oder whatever so.
Ja, genau. Das
tatsächlich war das noch die goldene Zeit des FaZe-Clans. Danach waren natürlich sehr, sehr viele komische Sachen, die dort passiert sind. Man hat ja immer wieder gehört, Leute wurden rausgeschmissen und keine Ahnung, sexuelle Nötigung und irgendwelche Crypto-Mining-Scheiße und bla bla bla, da war ja sehr, sehr viel, ne? Genau, genau. Aber jetzt, Enrico, darfst du gerne mit den Spielen anfangen, wenn du möchtest.
Danke, möchte ich sehr gerne. Am 5. Januar haben wir Darksiders bekommen. Darksiders ist ein Action-Adventure, das von Vigil Games auf dem PC, der PS3 und der Xbox 360 rausgekommen ist. Und da wurden wir als apokalyptischer Reiter War für die Apokalypse auf der Erde angeschuldigt, weil wir anscheinend Himmel und Hölle aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Und in diesem Spiel versuchen wir dann, ja, unseren Ruf mehr oder weniger reinzuwaschen und gegen Engel und auch Dämonen zu kämpfen. Wie habt ihr das Spiel in Erinnerung, Jungs?
Ein unglaublich cooles Spiel. Ich habe es damals sehr gefeiert. Man hatte ja eigentlich von allem was dabei. So Dungeon-Crawling-mäßig. Man hatte so Rätsel, wie man das aus zum Beispiel Zelda kannte. Aber Brutalität wie bei Devil May Cry oder God of War. Und ich war ja auch in diesem Fan, gerade Devil May Cry, dann auch von God of War, und da hat mir das Darksiders auch mega viel Spaß gemacht. Ich fand auch die Geschichte drumherum ganz cool. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch dazu kommen, aber ich fand auch geil, es kamen ja immer neue Teile raus und jeder Teil hatte ein komplett anderes Gameplay. Mhm. Und das hab ich voll gefeiert. Ich habe alle Teile dann auch durchgezockt und fand das mega interessant, dass sie einfach aus so einer Spielereihe einfach für jeden Teil ein Gameplay mal angepasst haben, ein bisschen was anderes gemacht haben. Und Darksiders 1 war damit der Beginn und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich, schon lange her, dass ich es gespielt habe, ich weiß nicht, ob es gut gealtert ist, aber ich glaube auch, also wenn wir jetzt gucken, Xbox 360 ist jetzt nicht so lange her. Ich glaube, das ist ein Spiel, wenn man es noch nicht gezockt hat, kann man es auch heute nochmal wieder zocken.
Ich fand bei Darksiders richtig gut. Man hat das Feeling eines God of War oder Devil May Cry, wie du gesagt hast, Hase, definitiv bekommen. Aber das Ganze in Verbindung mit mehr Rollenspielaspekten. Ne? Du hast wirklich Ausrüstung gehabt, die Werte hatten und alles Mögliche. Das hatten wir in keinem anderen Spiel. In anderen Spielen konntest du Fähigkeiten aufleveln, quasi Seelen sammeln und Fähigkeiten aufwerten oder auswählen und Punkt. Und hier hast du wirklich Items bekommen, die stärker waren, die sich optisch auch verändert haben teilweise. Und das fand ich so grandios daran.
Ich fand, das Kampfsystem war nicht so wirklich komplex, wenn du es jetzt mit God of War und ähnliches vergleichst. Es war aber schneller und es hat auch mehr verziehen. Die Eingaben, die du gemacht hast, ob das der Angriff oder das Ausweichen war, waren ein bisschen verzögert, aber es hat sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut gespielt. Was ich auch noch im Kopf habe, ist, die Maps haben sich doch sehr stark voneinander unterschieden. Du bist ja zum einen auf verschiedenen Orten der Erde dann oder ich glaube teilweise warst du auch in der Hölle oder ähnlichen Bereichen. Was mich so ein bisschen daran gestört hat, ist, man hatte nie das Gefühl, dass diese verschiedenen Maps miteinander zusammenhängen. Die waren immer so, die standen sehr für sich alleine, wie bei dem neueren God of Wars, dass du wie zum Beispiel in ein Portal gehst und du bist wirklich in einer anderen Welt. Und das hat das ganze Konzept für mich ja nicht so ganz flüssig gemacht. Dadurch, dass sich das Spiel auch so viel von anderen Spielen abgeguckt hat, hatte der erste Teil noch, die anderen danach nicht mehr, aber der erste Teil für mich noch so ein bisschen Identitätsproblemchen gehabt, sage ich es mal. Man wusste noch nicht so ganz, wo geht das überhaupt jetzt hin. Aber nichtsdestotrotz hat das mega viel Spaß gemacht. Es war so wuchtig und du konntest dich so schnell bewegen, hattest geile Moves drauf. Die Kämpfe sahen einfach geil aus und es hat so viel Spaß gemacht.
Was ich gerade bei solchen Hack-and-Slay-Games ganz cool finde, das sind so Games, wo du einfach mal abends auch abschalten kannst. Ne? Du kannst einfach ein bisschen draufballern. Klar, wenn du dann Rätselelemente oder sowas hast, damit es nicht langweilig wird, muss sowas reinkommen. Aber das sind so Spiele, die kannst du einfach mal abends auch mal ein, zwei Stunden einfach mal loslaufen und dir in diesem Fall Engel und Dämonen verprügeln. Und du brauchst auch nicht so viel wie in anderen Spielen. Du brauchst eine coole Story. Das Kampfsystem muss flüssig laufen, damit das wirklich gut funktioniert, dass du da auch nicht schnell Langeweile bekommst. Und ja, wie gesagt, ein paar coole Rätsel, damit du dann auch Abwechslung hast. Finde ich mega cool, solche Games. Finde ich auch, dass es ein bisschen zu wenig geworden ist. Also so Hack-and-Slay-mäßig. Viele von den Games, also wenn wir jetzt God of War gucken, sind eher in die Richtung RPG gegangen, weniger Hack-and-Slay. Fände ich cool, wenn wir wieder sowas wie Devil May Cry oder God of War von früher bekommen, ne? Wo man einfach in die Meute reinläuft, alles wegklatscht und
Ich glaube, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dieses Genre wurde einfach so krass bedient. Gerade in dem Jahr, das nächste Spiel, das wir bearbeiten, wird quasi genau das gleiche sein, weswegen ich das nicht gespielt habe. Aber ich mir dachte, wow, ich kenne God of War schon, ich kenne das Nonplusultra dieses Genres. Ich brauche nichts anderes, deswegen habe ich das verpasst. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hätte auch Bock wieder mal auf sowas. Aber ich glaube, es gibt so viel dort.
Ich finde, dieses Genre hat sich einfach in der letzten Zeit so krass weiterentwickelt, dass solche Titel damals einfach bombastisch auch aussahen und sich angefühlt haben, aber heutzutage, glaube ich, nicht so gut angenommen werden. Diese Art und Weise von Spielen, jetzt nicht so in dieses Brutale und Kämpfen, kommt ja viel bei Kinderspielen jetzt noch vor. Ja, Ratchet & Clank und ähnlich, die haben ja vom Aufbau fast das Gleiche. Aber wenn wir Richtung Action-Adventures gehen, dann ist es ja viel, viel erwachsener geworden und grafisch auch hochwertiger und auch vom Schwierigkeitsgrad fordernder. Meine Erfahrung so.
Definitiv. Das Gameplay hat sich definitiv verändert. Muss es auch. Irgendwo muss es sich entwickeln. Man kann nicht stumpf Hack and Slay machen und eine schöne Story dabei haben und das reicht den Leuten. Die brauchen entweder Herausforderung, Skillmöglichkeiten oder sonstiges. Ne?
Siehe God of War, ne? Das ist ja, geht ja in dieselbe Richtung, nur moderne.
Genau, das, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist Final Fantasy 16. Ne? Es ist quasi ein Hack and Slay, es ist quasi ein Devil May Cry, rein vom Prinzip her, aber verfeinert mit mehr Möglichkeiten und alles Mögliche, Skillungen und alles, was dazugehört und auf eine vernünftige Art und Weise, finde ich. Bei Final Fantasy 16 haben ja auch Leute von Devil May Cry mitgearbeitet, aber Darksiders ist ja gar nicht so lange her, als der dritte Teil rausgekommen ist. Ich meine, das sind jetzt 4 oder 5 Jahre, nagelt mich nicht fest auf ein Jahr. Hat aber auch gut eingeschlagen. Ne? Man hat dann im dritten Teil, kommen wir ja irgendwann zu, hoffentlich, aber mit dem dritten apokalyptischen Reiter dann gespielt. Ich weiß gar nicht, wer das war jetzt, ehrlich gesagt.
Im zweiten weiß ich nur noch, dass du Death gespielt hast.
Genau.
Im dritten weiß ich auch nicht
mehr. War das Pest?
Boah, keine Ahnung. Ich hab's leider nicht gespielt, deswegen weiß ich es gerade auch nicht. Aber du hast auf jeden Fall, es gibt ja auch einen vierten Teil, der hieß Genesis. Du hast auf jeden Fall alle drei schon mal gespielt. So viel weiß ich. Alle vier apokalyptischen Reiter.
Aber Genesis war ja so ein kleiner Titel, war ein Top-Down-Shooter, ja, genau. So nach dem Motto, ne?
Genau.
Den habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm
gehabt. Aber Genesis ist ja jetzt schon. Genesis kam, glaube ich, 2019 raus. Also dann Darksiders 3 muss schon.
Ja, ich glaube, 3 ist tatsächlich ein bisschen länger her.
War schon fast 10 Jahre.
Ja.
Was?
Ja, schon.
Echt, das ist schon so lange her.
Ja, vielleicht nicht 10, aber ja, wobei.
Ich kann ja mal nebenan.
Ja, sehr gerne. Trotzdem hat Darksiders vieles richtig gemacht und vor allem für mich von der Story her. Es war eine generische Story, ja. Es ist jetzt nichts absolut Abgefahrenes passiert in Bezug auf Plot-Twists, so ein bisschen, ja, aber es hält sich noch im Rahmen. Das, was ich so grandios fand, man kennt aus vielen verschiedenen Sachen, aus Zeichentrick, zu dem Zeitpunkt Zeichentrickfilm oder sonstiges, jetzt mittlerweile aus Film, die vier apokalyptischen Reiter, ne, aus religiösen Aspekten gibt es die ja auch. Und bei Darksiders ist es einfach so, dass man dieses ganze Konzept der vier apokalyptischen Reiter so ein bisschen von der anderen Seite gesehen hat. Mhm. Also sonst waren die immer böse, Punkt. Ne? Und hier wollen irgendwelche Dämonen oder Engel oder wer auch immer den vier apokalyptischen Reitern irgendwas anhängen einfach. Ne? Und das ist ein gutes Konzept auf jeden Fall gewesen, fand ich.
Auf jeden Fall. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Darksiders 3 kam 2018 raus, Darksiders 4 2019.
Ui. Ja.
Also schon 6-7 Jahre her. Was du gerade angesprochen hast, wir haben mit jedem Teil einen anderen apokalyptischen Reiter gespielt. Aber was ich richtig cool fand, dass trotzdem das Spielprinzip Gameplay komplett anders war, aber die Story aufeinander aufgebaut hat. Mhm. Und das fand ich so cool. Ne? Also auch, hat sich auch gelohnt, die Teile dann nacheinander durchzuspielen, damit du mit die Story auch klarkommst und verstehst und so. Ne? Also echt cooles Spiel gewesen.
100%ig. Den dritten habe ich leider noch nicht gespielt. Muss ich, glaube ich, nochmal wieder anhauen.
Darksiders hat von uns eine A-Wertung bekommen. Am 4.2. haben wir Dantes Inferno bekommen. Dantes Inferno ist ein Action-Adventure von Viscera Games, kam auf der PS3 und der Xbox 360 raus. In Dantes Inferno spielen wir einen Ritter namens Dante und dieser begibt sich durch die 9 Kreise der Hölle, um seine verlorene Geliebte Beatrice zu retten und gleichzeitig auch für seine eigenen Sünden zu sühnen. Jungs, habt ihr Dantes Inferno gespielt?
Frage ist, ist es ein Ableger von Devil May Cry? Sollte es mal ein Resident Evil werden? Weil beide Teile heißt der Protagonist einfach Dante.
Ja. Vorsicht, Verwechslungsgefahr.
Ja, ist einfach so. Aber ja, ich habe Dantes Inferno damals gespielt. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Gerade zu der Zeit, ich habe es einfach geliebt, diese Hack-and-Slay-Games. Und Dantes Inferno war ja auch von der Story her ziemlich geil. Also ich fand diese Story einfach ziemlich cool. Seine Geliebte ist in die Hölle gekommen und er versucht sie da rauszuholen, ist selber dann in die Hölle gegangen und kämpft sich da durch die Hölle, um seine Geliebte wiederzufinden und muss dann die verschiedensten Monster abschlachten mit seiner Riesensense. Richtig cooles Spiel gewesen, ist auch als Anime dann rausgekommen, also es gibt auch Anime dazu. Aber sonst eigentlich relativ gleich wie die anderen Hack'n'Slays. Du hast du kämpfst dich da durch die Monstermassen, durch die großen Bosse, kannst dich dann skillen, dass deine Waffen, deine Fähigkeiten ein bisschen ausgeht. Also schon das Gleiche wie die anderen Hack'n'Slays auch. Aber trotzdem, gerade zu der Zeit habe ich solche Games geliebt.
Ja, vom Gameplay her würde ich das sehr, sehr stark mit God of War vergleichen. Das ist, war wirklich wahnsinnig ähnlich. Man hat es gespürt, dass die das abgekupfert haben so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, was ich an Dantes Inferno so geil fand, ist das Konzept dieser Hölle. Das kannte man ja vorher nur aus Schriftstücken, aus Büchern. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es darüber irgendwie einen Film oder Serie in irgendeiner Weise gab. Das heißt, für mich war das erste Mal, dass ich dieses Konzept live in Interpretation gesehen habe. Mhm. Und das ist absolut crazy, weil dieses Konzept von den, ich glaube, 9 Ebenen waren das der Hölle. Genau. Ne, wo man Dante dann spielt und er dann immer tiefer geht in die Hölle hinein und alles Mögliche. Wirklich absolut abgefahren. Rein vom Konzept her sollte man sich das angucken, wenn man sich für solche Sachen interessiert. Also nicht unbedingt die Hölle, aber vielleicht religiösen Kram so ein bisschen oder was. Und kann man sich mal geben.
Da stimme ich dir komplett zu. Das ist das, was mich am meisten auch interessiert hatte an dem Spiel. Eben diese Darstellung der Hölle nach dem Vorbild von Dante Alighieris Göttliche Komödie. Der hat das ja quasi damals geschrieben. Nagel mich nicht fest. Dante Alighieri, whatever, Jahre 1200, 800 nach Christus, ich habe keine Ahnung.
2010, steht er doch.
Und 2010, ewig alt. Und nach dem Beispiel eben läuft es eben auch, dass verschiedene Ebenen verschiedene Arten von Sündern bestrafen. Und je tiefer du kommst im Grunde genommen, desto schlimmer ist die ganze Geschichte. Und dort kämpfst du dich eben durch. Aber wie gesagt, ihr habt es schon gesagt, der Vergleich zu God of War ist da, weil es sehr, sehr stark genau dasselbe Element bedient. Und deswegen hat es mich damals spielerisch gar nicht angesprochen. Weil God of War hat es in meinen Augen damals einfach besser gemacht. Es war schon ausgereifter. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, hatten wir schon God of War 2, welches einfach Hammer war. Ne? Also
was mir stark im Kopf geblieben ist, ist, dass es ja auch viele Videosequenzen in dem Teil gab. Und fast jede Videosequenz hatte einen komplett anderen grafischen Stil gehabt. Teilweise war es Zeichentrick, teilweise war es schon richtig animiert, kann man fast sagen, oder halt in echt, ne? Und das hat das Spiel richtig geil gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie mit den verschiedenen Bereichen der Hölle zusammengehangen hat. Was sie auch gut gemacht haben mit den verschiedenen Bereichen, war, dass die Gegner so schön angepasst waren. Ja, je nachdem, wo du warst, in welchem Bereich, ich sag mal jetzt Völlerei war ja auch ein Bereich dort, da hattest du auch wirklich diese dicken Gegner gehabt, die dich fressen wollten. Und du hast einfach vom Ambiente her doch ein schönes Gefühl gehabt, wenn du dich weitergekämpft hast, wie viel schwieriger oder ja, wie halt die Maps sich verändert haben.
Ja. Das ist richtig gut. Nichtsdestotrotz fand ich den Charakter ein bisschen langweilig. Dante an sich, ja, das Konzept ist cool, aber er war stumpfsinnig, einfach nur stumpfsinnig. Er war auf seiner ewig währenden Mission, seine Prinzessin zu retten. Und mehr war das im Grunde nicht. Ne? Das war Xander Cage.
Das hat auch Super Mario lange gemacht. Ne?
Ja, also. Genau. Super Mario hätte vielleicht ein Kreuz auf dem Rücken haben sollen.
Aber da stimme ich dir auch voll zu. Also wenn man jetzt so guckt, God of War, Kratos, was für eine Persönlichkeit er hat, was für eine Backstory er hat, was für eine so einen Charakter er aufgebaut hat in den einzelnen Teilen. Bei Darksiders hast du die einzelnen apokalyptischen Reiter, die du kennenlernst.
Hat wieder keiner gemerkt.
Bei Devil May Cry hast du Dante, so ein, gerade bei Devil May Cry 3, wo man so seine Vorgeschichte kennenlernt, wo er da mit Virgil kämpft, was für ein starker Charakter das einfach war. Ja,
so ein cocky Motherfucker, ne?
Ja, und hier läuft Dante und sucht nach Bowser oder nach was auch immer in der Hölle sucht und will seine Prinzessin retten. Da stimme ich dir voll zu, der Charakter, den hätten die mehr Charakter geben müssen.
Was auch ganz besonders war in dem Teil ist, ja, du konntest entscheiden, wie du mit den Gegnern, die du besiegst, umgehst. Du hattest zwei Möglichkeiten. Du konntest die entweder absorbieren, das war der gute Weg, kann man sagen, oder du konntest sie bestrafen, das war dann halt das Böse. Und je nachdem, wie du das gehandhabt hast, hast du ein von zwei Skillbäumen dort Punkte bekommen, wo du dann halt neue Fähigkeiten bekommst. Das war auch noch so ein cooles Rollenspielelement, was ich ganz stark beibehalten habe bei mir. Wie habt ihr das empfunden?
So ein Kammersystem, da hat das richtig gut reingepasst, ne? Von dem ganzen Konzept. Und das ist aber auch die Sache, ob der eine Weg, sag ich mal, die aufzusaugen gut oder zu bestrafen böse ist, das ist ja auch nicht gleich richtig zu sehen, na? Also nicht geradeaus zu sehen, weil das ist ein ganz, ganz komisches Thema bei dem Konzept der Hölle und bei dem Spiel allgemein, wo ich nicht direkt sagen würde, gut ist gut und schlecht ist schlecht, nach dem Motto. Na?
Das ist wie Quantenphysik, ne?
Ja, schlimmer.
Schlimmer.
Schlimmer. Da gibt es keine logischen Sachen.
Gut. Dantes Inferno hat von uns ein A bekommen. Am 18.02. haben wir Heavy Rain bekommen. Heavy Rain ist ein mehr oder weniger interaktiver Film von Quantic Dream und kam auf der PS3 raus. Hier verfolgen wir tatsächlich 4 Blickwinkel von Charakteren, die versuchen, den Origami-Killer zu stellen, welcher Kinder getötet hat oder immer noch tötet.
Mhm. Yes, Heavy Rain war echt cool. Das war das allererste Spiel seiner Art von Quantic Dream. Danach haben die auch viele Sachen in der Richtung gemacht. Wir erinnern uns, relativ vor kurzem kam ja Detroit Become Human. Wenn ihr das kennt, dann wisst ihr ungefähr, wie ihr euch Heavy Rain vorzustellen habt. Ihr läuft eben durch die Gegend. Ihr habt jetzt nicht super krasse, actionreiche Sequenzen oder super schnelle Inputs. Wobei, hin und wieder muss man eben Quicktime-mäßig Sachen anwählen. Die herausragende Sache an dem Spiel ist tatsächlich diese Story und wie 4 Leute zusammen das erleben und auch immer wieder aufeinander stoßen und teilweise Beweise unterschiedlich finden. Wenn du dort zum Beispiel mit einem Charakter in einem Tatort bist und dann eine Sache findest, kannst du teilweise entscheiden, nehme ich das jetzt mit oder lasse ich es liegen, worauf dann ein weiterer Charakter, der am selben Tatort ist, danach entweder den Gegenstand findet oder nicht, und daraus ergeben sich dann verschiedene Geschichten und verschiedene Enden, und auch teilweise kannst du eben die Geschichte nicht zu einem zufriedenstellenden Ende führen, wenn du nicht genau weißt, in welche Richtung du reagieren musst. Es gibt mehrere Twists und das ist ein Hammerding, ey.
Ja, vorher, immer wenn ich Heavy Rain gehört habe, habe ich an unser norddeutsches Wetter gedacht und dachte, also ich mochte dieses Wort nicht, aber nach dem Spiel hat das einfach ein ganz anderes Feeling für mich, wenn ich Heavy Rain höre. Ich sehe es genauso wie du, mega cool, einfach diese Idee, selber einen Film zu spielen und so ein bisschen Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Ne? Mhm. Du hast da nicht viel Action oder irgendwelche, keine Ahnung, wie wir gerade geguckt haben, die Hack-and-Slay-Sachen, wo du dich da durchkämpfst und slasht und sowas. Du gehst hier, versuchst irgendwelche Hinweise zu finden, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, ändert sich die Story ein bisschen. Das war einfach mal auch einfach nur Spannung und die Geschichte, also dieses Spiel mit sich bringt, das ist das, wo der Wert drauf gelegt wird. Und das fand ich mega, mega cool. Dieses Spiel hat mir echt angetan. Ich habe es sehr, sehr gern gespielt. Und das wäre auch so ein Spiel, wo man denkt, oh, was wäre jetzt passiert, wenn ich das gemacht hätte anstatt das? Und da hattest du auch die Möglichkeit, ja komm, dann spielst du dann nochmal anders durch. Vielleicht habe ich dann einen ganz anderen Storyverlauf und so. Mhm. Und das ist das, was manche vielleicht auch sogar bei Filmen gerne wollten. Ja, wieso haben die sich jetzt Mörder kommen? Wieso haben die sich getrennt? Was wäre passiert, wenn die zusammengeblieben sind? Und solche Sachen. Ne? Und das konntest du hier einfach selber spielen.
Mhm. Das denke ich aber genauso wie du, Hase. Und Johnny, du hast es ja auch gesagt, das ist das erste Spiel seiner Art und hat auch einen wahnsinnig guten Job gemacht. Mhm. Ich frage mich teilweise immer noch, warum nicht Netflix zum Beispiel auf die Idee kommt, sowas in eine Serie oder einen Film wirklich einzubringen. Ne? Gibt es natürlich, ich weiß es, aber nicht in dem Umfang.
Mhm, das stimmt.
Aber wirklich, dass man, es ist eine Sache, einen Film zu gucken, zu sagen, die Story war richtig gut, der Plot-Twist war richtig geil, Shutter Island zum Beispiel, man weiß immer noch nicht, was da passiert ist. Und aber es ist eine andere Sache, sag ich mal, ein Film zu sehen, / spielen, und dass das Ende oder die Aktion, die Konversation, die dort passieren und alles Mögliche, wirklich das Gefühl wiedergeben, es ist deine Entscheidung gewesen. Das ist die Konsequenz deiner Entscheidung. Mhm. Und wenn du irgendwas verkackt hast, das ist auch deine Entscheidung gewesen quasi. Mhm. Und das ist das, was das E-Tüpfelchen an diesem Spiel ist. Ne?
Fände ich Hammer. Es gibt, wie du gesagt hast, ein paar Sachen auch auf Netflix, die so interaktiv gestaltet sind. Es gibt mittlerweile sogar so Zeichentrick-Comics, die du so ein bisschen mit Rätseln machen kannst und keine Ahnung was. Dann gibt es ja das Bandersnatch von Black Mirror, ist das, glaube ich, ne?
Ist das nicht der Typ, der Doctor Strange gespielt hat?
Fast. Fast. Cumberbatch.
Cumberbatch, dankeschön. Gott im Himmel, ich bin heute viel zu langsam. Und Hase, ein Gag nach dem anderen, meine Fresse. Nicht alle sind Hammer, aber ey. aber ich bin deiner Meinung, also sowas müsste viel mehr gemacht werden. Und Netflix wäre im Grunde genommen doof, wenn sie nicht etwas so viel Größeres noch in petto hätten, als das, was sie bis jetzt gemacht haben. Weil das wäre der Shit. Das wäre der absolute Shit.
Hundertprozentig. Ohne Quicktime-Events und alles Mögliche. Wirklich Entscheidungen treffen. Ne? Was willst du jetzt machen? Vielleicht ein bisschen zeitlich wo man wirklich Druck aufbaut, dass man sich schnell entscheiden muss teilweise, aber nicht mit Controller links, rechts rumdrehen, das wäre ein bisschen zu viel. Aber das, die Möglichkeit ist da und die wäre so großartig. Vielleicht erleben wir das ja in den nächsten 10 Jahren, dass sowas immer mehr kommt. Ich hoffe es zumindest.
Arthur, du hattest gerade schon einen interessanten Punkt gesagt, und zwar, wenn man verkackt, dann ist es halt so. Was bei dem Spiel auch interessant ist, es gibt kein Game-Over-Screen. Selbst wenn die Person stirbt oder andere Personen von dir umgebracht werden, führt es immer irgendwo zum Ende.
Ja.
Ja. Der Ablauf bei vielen Spielern wird oft gleich sein, aber das Ende ist so gut wie immer anders. Was mir bei dem Spiel auch im Kopf geblieben ist, dass die Charaktere echt schön aussehen, aber wenn es so in die Thematik Gegenstände, ob die jetzt ein Handy in der Hand haben oder die Mordwaffe oder keine Ahnung, irgendwie sowas, waren die echt scheiße programmiert. Sie sahen wirklich wie solche platten Plastikgegenstände aus. Da haben die den Fokus echt auf die Charaktere gesetzt, aber die auch wirklich schön gemacht. Auch die Gesichter sahen toll aus.
Ja, man muss auch sagen, das Genre insgesamt hat sich einfach sehr stark weiterentwickelt und es gibt mittlerweile besser spielbare Ableger dieser ganzen Sachen. Wenn man aber die Geschichte erleben will, ich glaube, dann lohnt es sich immer noch reinzugucken. Man muss halt einfach nur wissen, es ist halt ein bisschen old, ne? Man muss ein bisschen mit doofen Quicktime-Events arbeiten, es ist ein bisschen janky, ein bisschen behäbig, das muss man schon wissen, aber die Geschichte ist nach wie vor so stark, ne? Deswegen.
Viele bemängeln, dass der Start von dem Spiel sehr, 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 sehr langsam ist. Das dauert auch um einiges, weil dir die Steuerung gezeigt wird und so weiter. Aber je weiter du spielst, merkst du, dass wirklich auch die ersten Sequenzen, ich erinnere mich immer an eine Szene, wo du so einen Papagei, glaube ich, füttern sollst oder ähnliches, oder einen Wellensittich. Und selbst diese Punkte haben nachher einen wichtigen Kniff oder ähnliche Sachen, was sich halt einfach lohnt, sich da am Anfang so ein bisschen durchzubeißen.
Ich finde es einfach schwierig, noch mehr über dieses Spiel zu erzählen, ohne quasi Spoiler anzubringen oder wirklich jemanden. Also man kann es jemandem schwierig begreiflich machen, was dieses Spiel macht, wenn man es nicht einfach selbst gespielt hat. Das ist das Ding, ne?
Ja, da hast du vollkommen recht. Und deswegen kommen wir auch zur Bewertung. Heavy Rain hat von uns ein A bekommen. Das dritte A in Folge. Scheint ein starkes Jahr zu sein bis jetzt. Am 16.03. kam God of War 3 raus. Ja, God of War 3, der dritte Teil des Action-Adventures, das wir ja schon oft durchgesprochen haben und immer noch sehr, sehr krass lieben, von Sony Santa Monica und kam auf der PS3 raus.
Wir haben es alleine heute schon, ich glaube, zweimal erwähnt bei zwei Spielen, die recht in eine ähnliche Richtung gehen. Und jetzt kommt God of War 3 und wischt mit sämtlichen Spielen, das bis dahin versucht haben, so ein Genre zu bedienen, dem Boden auf. Komplett. Komplett.
Ist Kratos nichts. Der Daddy des Genres?
Er ist sowas von der Daddy, Alter. Der hat alle hochgenommen. Er ist der Daddy des Boys aus den neueren Teilen. Also come on. Das ist einfach die Legacy. Das ist der dritte Teil der, wenn du willst, der Trilogie der griechischen Mythologie in dem Falle, wo Kratos einmal jetzt sagt, okay, ich mache jetzt ein für alle Mal Schluss, ich stürme den Olympen, meinen Verbündeten, den Titan, die er am Ende vom zweiten Teil bekommen hat. Er will ein für alle Mal Rache und es wird immer nur brachialer, brutaler, epischer als jemals zuvor. Und, Alter, boy, was soll man sonst sagen? Wenn ihr es nicht gespielt habt, spielt's, aber ich glaube, es ist auch schon schlecht gealtert. Aber noch immer einer der besten Vertreter innerhalb dieses Genres, wenn man genau das haben will quasi, ne?
Ich bin kein großer Fan von der PS3 gewesen tatsächlich. Ich bin zu der Zeit auf die Xbox 360 umgestiegen. Aber es hat mir sehr wehgetan, dass ich God of War 3 damals zu dieser Zeit nicht spielen konnte und es dann halt nachher nachgeholt habe. Ich glaube, viele andere Spieler haben das auch so empfunden, dass ja, God of War 3 ein Grund war, sich die PS3 zu holen.
Auf jeden Fall. Also ich habe damals ja auch, wie gesagt, hier Xbox 360 gehabt und habe God of War 3 dann bei Johnny gezockt. Hat mich auch extrem mitgenommen, gerade weil ich jetzt Dantes Inferno zum Beispiel, was kurz davor rauskam, konnte ich auf der Xbox spielen, dann kam God of War raus und man wusste einfach schon, was God of War ist und was es mit sich bringt und wollte es spielen. Und da war ich sehr traurig, dass es auf der Xbox nicht rauskam. Aber ich konnte es dann zum Glück spielen, weil es ist einfach ein unglaublich gutes Spiel. Es hat einfach noch mehr besser gemacht als die ersten zwei Teile schon, ne? Und einfach dieser Charakter, den man schon kennt aus den ersten Teilen, einfach Kratos, das ist einfach John Wick aus der griechischen Zeit. Das ist so ein unglaublich geiler Charakter geworden. Und man hat sich einfach so tierisch drauf gefreut, dass wieder ein Teil rauskam. Und ja, eigentlich kann man zu dem Spiel gar nicht viel mehr sagen als danke, dass es da war.
Safe. Ich bin allgemein so ein großer Fan der griechischen Mythologie. Und jetzt einfach mit einem dritten Teil weiterhin alle Götter wegzuklatschen, die es nur gibt. Hammer, ey, ganz ehrlich. Man kann natürlich darüber diskutieren, Gott, muss diese Brutalität sein in dem Spiel? Ja,
ja,
sorry, ist einfach so. Stehe ich auf diese Brutalität und das Monster zerbeißen? Ja, sorry, ist einfach so. Macht Bock, ist einfach geil. Und es sind halt irgendwelche Viecher, wo man es gerne macht. Es ist ja nicht so, als würden wir irgendwelche Menschen schlachten, ne?
Johnny, du sollst Werbung für irgendwelche Produkte machen. Mag ich Kokain? So. Ja, was soll's?
Ist halt so.
Ist das nicht so, als würde ich irgendwelche Menschen schniefen.
Ja gut, aber müssen wir lügen? Müssen wir lügen?
Ja, das was bei God of War dann am Ende natürlich irgendwie einen traurig gestimmt hat, ist ja, man hat alle Götter besiegt, vernichtet. Und ab da war es dann ja auch sehr, sehr lange still um God of War. Und da war auch bei den meisten, also bei mir auch die Angst, war es das jetzt? Er hat die griechischen Götter getötet, war es das jetzt? Aber zum Glück gibt es ja noch andere Götter. Da haben wir natürlich jetzt vor kurzem dann die beiden God of War-Teile bekommen. Spielprinzip einmal komplett überarbeitet, aber trotzdem von der Geschichte her, vom Charakter her, eine große Charakterwandlung. Ich freue mich schon, wenn wir dann da angekommen sind. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber da haben wir noch mal ein bisschen mehr zu erzählen über God of War.
Habt ihr das Gefühl, dass Kratos auch so ein bisschen nach Fehlern sucht? Ich meine, wenn jetzt die Götter alle tot sind, geht er dann zum Bäcker und sagt, was? Das Brötchen ist von gestern? Rache!
Ach nee, ich weiß nicht. Ich finde auch einfach gut, dass der Charakter sich gewandelt hat in den neuen Teilen. Du könntest doch heutzutage nicht mehr ein Spiel wie God of War so unironisch machen. Das könntest du einfach nicht mehr. Allein schon diese, in jedem Teil gab es diese obligatorische Sexszene, die du mit Kratos hattest, wo du irgendwelche 4, 5 Frauen in einem Pool da erstmal durchgenommen hast, womit du dann Erfahrungspunkte bekommen hast. So, das kannst du heute nicht mehr bringen, sollte man noch nicht.
Funktioniert nicht ganz, ne?
Funktioniert nicht, deswegen, ich finde es schön, dass Kratos heute einen richtigen Charakter hat, eine Wandlung durchzogen hat, auch gesagt hat, ich möchte mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben, lasst mich in Ruhe. Ich möchte nicht, aber dann einfach muss, ne? Weil er nun mal Kratos ist.
Ja, das Konzept in einer anderen Mythologie würde auch nicht passen. Also warum sollte er jetzt, was soll wieder Krasses passieren, damit der Hass entwickelt gegen Odin, Thor und sonstiges, ne? Mhm. Ich meine, man hat einen Grund gefunden, aber der hat einen anderen Antrieb als einfach nur Rache denn mittlerweile, ne?
Genau.
Und das fand ich auch so grandios, dass nach dem dritten Teil God of War hatten wir ja quasi ein offenes Ende, ne? Wir haben Kratos hat sich selber niedergestochen mit dem Schwert des Olymps.
Spoiler!
Ja, das ist ja schon ein altes Spiel, ne? Und wer das Spiel nicht gespielt hat, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen.
Das ist halt wirklich so.
Und der hat sich selber abgestochen mit dem Schwert des Olymps, nachdem er Zeus ungefähr 35.000 Mal ins Gesicht geschlagen hat, ungefähr.
Ja.
Und danach, nach den Credits und alles mögliche, haben wir eine Szene gesehen, wo eine Blutspur von der Klippe führt und darunter ein Meer ist. Wir wussten lange nicht, was mit Kratos jetzt passiert ist.
Ja,
ist er gestorben? Hat er überlebt? Genauso war das Internet und die Community auch komplett gespalten. Alle haben gereddited und sich das Maul zerrissen, was ist jetzt los? Bis wir dann irgendwann auch einige Jahre später tatsächlich erst den nächsten Teil bekommen haben.
Ja, es gab ja noch einen Teil danach, inoffiziell, der hieß ja nicht God of War 4, der hieß whatever.
God of War.
Origins, Genesis auch, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Der hatte ja sogar einen Multiplayer-Modus, falls ihr euch daran erinnert.
Was zur Hölle?
Ja, ja, es gab einen God of War mit Multiplayer-Modus.
Mit Zombie-Modus, oder?
Im Endeffekt hast du auch gegen Zombies wahrscheinlich gekämpft. Nee, aber der war jetzt auch nicht überragend. Das war tatsächlich more of the same, genauso wie die drei Teile davor gemacht haben. Da war einfach, hat man gemerkt, die Leute haben keinen Bock mehr auf dieses System mehr. Der Markt war übersättigt und deswegen haben sie sich halt überlegt, müssen wir was anderes machen? Und sie haben es grandios gemacht. Sie haben sich sinnig und gut weiterentwickelt, wie zum Beispiel auch Resident Evil, ne? Die haben ja auch nach 3 Teilen jedes Mal gesagt, ey, wir müssen irgendwie was Neues bringen. Wir
müssen Devil May Cry machen.
Ja, ja, ne? Also Hammer einfach, also wirklich. Man kann es immer noch sehr, sehr gut spielen, glaube ich. Man muss einfach auch da wissen, es ist gealtert, auch teilweise wirklich nicht gut. Kratos ist ein dummer, aggressiver, brutaler Charakter, der einfach nur Bock hat, alles hier niederzuschlachten, weil seine Familie auch niedergeschlachtet wurde von ihm. Also irgendwie alles ein bisschen schwierig.
Ja, aber er wurde getrickt. Dahin.
Er wurde getrickt, er ist sauer auf die Götter und in diesem Teil führt er endlich dem ein Ende zu.
Und weil God of War 3 so...
Dürfte ich die Bewertung übernehmen?
Klar.
Denn ich habe einen Arbeitskollegen, der ein extremer God of War-Fan ist. Und wir haben den letzten God of War-Teil nämlich ein A gegeben. Und er hat gesagt, ihr habt doch keine Ahnung, wie könnt ihr God of War nur ein A geben?
Viel ist Geld.
Oleg, hiermit God of War 3 hat von uns eine S-Bewertung bekommen. Und ich hoffe, du bist damit glücklich.
Sehr glücklich.
Auch verdient, also wirklich, einfach verdient.
Es ist mit der beste Teil von diesen drei Spielen gewesen und deswegen hat sich das Ranking für uns auch, glaube ich, so ergeben.
So ehrlich jetzt, wie geil war das? Also es klingt weird, wenn ich das sage, normalerweise ist Hase der Typ, der irgendwie brutale Sachen abfeiert, aber es war Hammer.
Das war auch Hammer, also ich dachte bis dahin, dass Hermes nur ein Postbote ist.
Die krasseste Szene ist tatsächlich für mich mit Herkules, das war, glaube ich, bei 3, ne?
Ich glaube auch.
Ja, wo man gegen Herkules kämpft und dann quasi à la Zeus am Ende ihm das Gesicht einhaut mit seinen eigenen Fäustlingen, mit Riesenfäustlingen und sein Gesicht danach völlig zerdeppert ist einfach nur. Es war schon crazy.
War schon geil.
Crazy.
Crazy ein bisschen, ne?
Na gut.
Am 22.04. kam Nier raus. Ist ein Action-Rollenspiel von Caviar und kam auf der PS3 und der Xbox 360 raus.
Was ich dazu sagen muss, Nier ist wirklich gut gealtert. Man hat ja vor einigen Jahren Nier Replicant bekommen. Also vom Grundsatz her zur Vorgeschichte. Wir haben Nier bekommen und wo war das? Also in Asien allgemein, glaube ich, war das, dass die ein anderes Nier bekommen haben. Mhm. Quasi dasselbe Spiel, aber mit einem anderen Charakter, einer abgewandelten Story. Hier haben wir in Europa den Vater bekommen, der namensgleich mit dem Spiel natürlich ist, Nier. Und er ist auf der Suche nach seiner Tochter, beziehungsweise nach der Heilung für seine Tochter. Sie hat eine Krankheit, die um die Welt durchzieht. Sie hat diese Krankheit bekommen und er ist auf der ständigen Suche, seine Tochter zu retten. Und in Asien war das nämlich so, dass man den Bruder gespielt hat.
Richtig.
Man hat von dem Vater, ich weiß gar nicht, ob man von dem Vater überhaupt was mitbekommen hat, in der asiatischen Version oder andersrum von dem Bruder in der europäischen Version. Ich glaube nämlich gar nicht.
Man muss dazu sagen, Nier hat damals einfach nicht so viel Anklang gefunden tatsächlich in unseren Gefilden.
Das ist richtig, ja.
Nier war so unter ferner Liefen. Und kam erst später dazu, dass es quasi diese richtig starke Marke wurde, auch Leute abgefeiert haben, gesagt haben, ey, selbst der erste Teil, also Nier in seiner Reihenform, richtig geiles Spiel ist, nachdem auch Automata auf den Markt kam und dann Leute das übel abgefeiert haben, ja, wie du es gesagt hast, genau, im Westen gab es Nier Gestalt, das war die Version mit dem Vater, in Japan oder im asiatischen Bereich insgesamt gab es Nier Replicant mit dem Bruder, das hatte einfach nur den Grund, dass um die verschiedenen Geschmäcker anzusprechen, ganz doof gesagt, ne? Heute hat sich herauskristallisiert, dass die Geschichte mit Nier Gestalt mit dem Vater nicht so stark insgesamt war wie die mit dem Bruder. Deswegen wurde auch Replicant als Grundlage genommen für das Remaster, welches ich auch vor kurzem durchgespielt habe. Einfach geil, also Nier ist Hammer. Du hast diese postapokalyptische, dystopische Welt, die so langsam dem Grunde, dem Ende entgegenguckt und irgendwie sind ganz, ganz viele Menschen schon gestorben, werden zu komischen Viechern umgewandelt. Jeder, die diese Krankheit hat, wird unweigerlich dem verfallen. Es gibt keine Heilung und deswegen versucht Nier eben dort etwas herauszufinden und findet irgendwie heraus, dass diese Welt allgemein irgendwie
komisch ist.
Sehr, sehr komisch ist. Sehr, sehr ich will halt nicht viel spoilern oder gar nicht spoilern. Das heißt, spielt's einfach, wenn ihr auf solche Spiele steht. Es ist wirklich, wirklich gut. Es ist sehr philosophisch. Es wirft viele Fragen auf, die damals schon echt stark bearbeitet wurden. Und hat ein Gameplay. Es gibt halt rasante Actionkämpfe. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie auch so ein Zelda, nur vielleicht ein bisschen stärker, ein bisschen mehr Auswahl auch in den Fähigkeiten und in den Waffen. Ihr habt so abgesteckte Maps, verschiedene Städte mit Außenbereichen, wo ihr auch Quests nachgehen könnt, Nebenquests. Davon gibt es auch nicht zu wenige. Ihr könnt angeln, Enrico. Also
Angeln muss drin sein im Spiel.
Angeln muss drin sein in dem Spiel. Und einfach auch der Stil, ne? Dieser künstlerische Stil, die Atmosphäre ist wirklich so, so geil. Ich würde es ein bisschen vergleichen mit so einem Shadow of the Colossus, so von der Art. Nicht, dass alles so leer ist, aber so, man hat so ein bisschen den Vibe. Es gibt verschiedene Enden, die durch Entscheidungen auch einhergehen. Es gibt, man spielt das Spiel zu Ende, danach startet man ein New Game Plus, wobei plötzlich neue Story-Elemente entstehen, ganz andere Enden, die ganze Geschichte geht weiter.
Das also, ist absolut verrückt gewesen.
Es ist wirklich, wirklich der Hammer, ne?
Ich glaube, bei Gestalt war das noch nicht so krass. Ich weiß nicht, wie das da ausgefallen ist, aber bei Replicant war das ja absolut crazy, ne? Mit auch Superbossen, Secretbossen und alles Mögliche. Das war schon genial. Was ich damals 2010 leider nicht wusste, ich habe das Spiel gesehen, ich glaube sogar in der Videothek, stand das da, sah gut aus, hat mich irgendwie angesprochen, ja, aber nicht zu sehr, dass ich das über ein, was stand da noch, keine Ahnung, Demon's Souls oder Dark Souls stellen wollte, rein optisch, und deswegen habe ich das erst sehr spät dann irgendwann bemerkt, das Spiel. Hätte mir jemand damals gesagt, das ist ein quasi direkter Nachfolger von Drakengard, den drei Teilen ist, dann hätte ich gesagt, wow, sofort her damit, ne? Das ist ja auch das Verwunderliche an dieser ganzen Welt von Toriyama hieß, nee.
Nee.
Ach, wie hieß er denn?
Yokotaro.
Yokotaro, genau. Das ist das Wunderbare. Und zwar haben wir Drakengard 1 bis 3 Teile waren das. Und Nier kommt quasi direkt nach einem Ende von Drakengard 3.
Richtig.
Und es ist ein spezielles Ende. Ich glaube, das ist das Nonplusultra-Ende sogar, wofür du das Spiel zu 100% durchspielen musst und alles Mögliche. Und man merkt auch, bei Nier findet man, keine Ahnung, Schriftstücke. Man hat so ein bisschen von der Lore. Und hört dann oder liest Sachen von Drakengard tatsächlich noch.
Genau.
Genauso wie bei Nier Automata, das spielt ja noch mal ein paar tausende Jahre nach Nier selber. Und das ist so absolut crazy, wie man diese ganze Welt bauen kann, erstmal ganz normal Mittelalter quasi mit Drachen und Schwertern und auf einmal mit Robotern irgendwann postapokalyptisch abgefuckt, keine Ahnung, ganz komisch.
Voll mega geile Mischung, zu dem Zeitpunkt noch nicht so oft gesehen. Heutzutage ist es ja schon fast Standard, sage ich mal, ne? Aber wenn ihr das mal erleben wollt, ey, ehrlich, spielt es auch diese Vermischung von diesen verschiedenen Gameplay-Stilen. Du hast klassisches Action-Kampfsystem, du hast Hack and Slay, du hast Top-Down-Shooter, du hast einen Side-Scroller. Die Kamera wechselt halt immer je nach Begebenheit, je nach Sache, die du gerade machen willst. Es ist Hammer. Monster haben Rare Drops. Geil, RPG-Elemente, das ist wirklich Hammer. Wirklich,
das ist ein Kunstwerk, auf jeden Fall.
Es ist voll, wirklich voll. Also, es ist nicht super lang, es ist nicht super kompliziert, es ist relativ straightforward. Geht da rein, ehrlich, ist Hammer.
Und genau deswegen hat Nier von uns ein A bekommen. Am 18.05. haben wir Red Dead Redemption bekommen. Red Dead Redemption ist ein Action-Adventure von Rockstar San Diego damals noch und kam auf der PS3 und der Xbox 360 raus.
Wow. Einfach nur wow.
Wow.
GTA mit Pferden, Mann. Was willst du mehr?
Alles klar, weiter zum nächsten Spiel.
Nein, wir spielen natürlich als John Marston, einem ehemaligen Gesetzlosen, der gezwungen wird, seine alte Bande zu jagen und zu töten, um dann halt dementsprechend seine Familie, wie kann es anders sein, zu retten.
Er ist auf einer ewig währenden Mission, seine Familie zu retten.
Rache. Ewig wird die nicht, aber ja, schon minimaler Spoiler.
Seine Familie zu retten und sich dann dementsprechend natürlich durch das amerikanische Grenzgebiet kämpft. Und das alles hat im frühen 20. Jahrhundert gespielt.
Ich sag euch so viel schon mal zu Red Dead Redemption. Ich bin absolut kein Fan von dieser Zeit. Ich bin kein Fan von dem Setting. Ich hasse Cowboy-Shit. Es ist einfach Upturn für mich. Aber
Red Dead, die haben keine Schwerter, das ist das Problem.
Die haben keine Schwerter, die haben dämliche Colts, Alter. Und Winchester-Jagdgewehre. Aber das Spiel war der Hammer. Wie ihr es gesagt habt, es ist GTA im Wilden Westen.
Ist ja von der Rockstar, ne?
Ja, der wichtige Part ist dort, es ist GTA und hat wirklich, wirklich geil funktioniert, ne?
Kannst du Kutschen klauen?
Ja.
Klar.
Perfekt, was willst du mehr?
Ja.
Also das ist ja, wir haben es glaube ich fast immer gesagt, wenn irgendwas von Rockstar kam, Rockstar macht eigentlich nichts falsch, fast nichts falsch. Und mit Red Dead Redemption kam einfach wieder ein Game von Rockstar raus, wo die so viel richtig gemacht haben. Das ist einfach, wie wir schon sagen, GTA im Wilden Westen, dachte man sich, hä, wie kann das denn funktionieren ohne Autos? Also, du kannst keine Autos klauen, du kannst nicht irgendwie rumfahren. Aber da geht es dann halt eher darum, Pferde klauen, Pferde, Wildpferde dann zähmen, du kannst Kutschen klauen. Hast viel natürlich dieses Wilde Westen, solche Sachen ausrauben, du hast dann deine Revolver-Battle mit anderen Leuten. Du hattest verschiedene Tiere, die du sammeln kannst und ausnehmen kannst, damit du Fell und sowas dann an dich bringen kannst, damit du daraus Sachen machen kannst. Du konntest angeln, du konntest pokern, du konntest dich betrinken. Angeln. Das war einfach richtig, richtig geil. Die haben alles mit eingebaut. Die haben so krass auf Details geachtet. Ich fand das auch mega cool. So typisch dieses Revolverheld hattest du diesen
Deadeye.
Ja, Deadeye, genau. Deadeye hieß das, wo du in der Zeitlupe die Leute anvisieren konntest und dann so bestimmte Stellen markieren konntest und dann hat er automatisch, ähnlich wie bei Fallout, mit diesem reinzoomen und die Körperteile aussuchen, konntest du dann einen nach dem anderen abschießen und so. Mega cool gewesen. Ich habe dieses Spiel so geliebt. Ich fand die Story mega geil um John Marston. Das Ende war wirklich krank, aber dazu erzähle ich nicht mehr, sonst zockt das selber. Ein unglaublich schönes Spiel, das Rockstar da auf den Markt gebracht hat.
Richtig, richtig cool. Und das, was GTA, beziehungsweise Rockstar Games besser gesagt, schon seit spätestens GTA 3 richtig gut kann, ist Charaktere schreiben. Das ist immer das Grandioseste. Vom abgefucktesten Junkie bei GTA und Crack-Süchtiger, der sich am Hals kratzt und alles Mögliche. Finde ich, Red Dead Redemption ist das perfekte Setting für solche abgefuckten Charaktere. Das hat man in dem Spiel und auch im zweiten Teil dann auch sehr, sehr gut gesehen. Von den abgefucktesten Rednecks über die letzten Hinterwäldler, Inzestleute und was weiß ich nicht alles.
Ja.
Das ist wirklich grandios, was Rockstar mit den Charakteren alles macht und wie die miteinander interagieren. Ich glaube, dass bei Rockstar das Nonplusultra ist, wie bei uns Gothic, wie die Charaktere da geschrieben wurden, auf Deutsch die Synchronsprecher, wie die das alles performt haben und das war richtig gut, ey.
Mhm. Ah, total. Und allgemein, dieses Spiel hat damals auch einfach ein nie dagewesenes Detailgrad an Open World dir gebracht. Also was du alles machen konntest und wie dicht diese Welt gestaltet wurde, ne? Einfach alles war so lebendig. Diese Map konntest du von oben bis unten erkunden und immer hast du irgendwas gefunden, irgendwas ist passiert, irgendjemand hat nach Hilfe gerufen, irgendjemand wollte dich überfallen. Es war immer was am Start. Was ich auch geil fand, du konntest Menschen anseilen an dein Pferd und hinter dir herziehen. Verrückt, wo konntest du sowas jemals machen, Alter? Du konntest Menschen anseilen und auf Bahngleise legen.
Mega
witzig. Und dann dementsprechend geguckt, was passiert. So heißt es. Hammer, ey, das ist so ein geiles, geiles Spiel, was natürlich mit dem zweiten Teil nochmal so ein krasser Sprung drauf gemacht wurde, da kommen wir noch irgendwann mal zu. Zu Red Dead Redemption gab es auch mehrere DLCs, das bekannteste unter anderem war Undead Nightmare, welcher quasi der Zombie-Modus war.
Jo.
Ja, so kann man es sagen. Und was auch so stark war, ich glaube, spätestens zu diesem Teil mit Red Dead Redemption war einfach der Stand von Rockstar so krass zementiert, als wir sind eine übertrieben geile Firma, die nur geilen Scheiß macht. Und auch vor allem diese Aussage, we are done when the game is done, so wir releasen nur, wenn es wirklich perfekt ist und wir machen keinen Scheiß, das kam daher. Ne? Das Spiel hat übelste Wertung bekommen, alle haben es abgefeiert und das verständlicherweise.
Wenn du über dieses Spiel redest oder generell über die Spiele von Rockstar, da gibt es ja so wenig Leute, die wirklich was Negatives darüber zu sagen haben. Und das bringt ja auch alles einfach rüber. Ne? Wenn Rockstar was macht, dann machen die das ordentlich. Und das machen die über so einen langen Zeitraum immer noch so gut, dass keiner daran zweifelt, dass auch GTA 6 so gut sein wird.
Mhm. Das ist aber, wo du das jetzt gerade sagst, das fällt einem wie Schuppen von den Augen. Das ist wirklich verrückt, ne? Wenn man auch versucht, auf Krampf irgendwas zu finden, ab Vice City, sag ich mal. Bei 3 kann man sich vielleicht noch ein bisschen streiten. Ja. Da waren aber die Möglichkeiten einfach nur limitiert. Aber spätestens Vice City ging das ja so bergauf. Und wenn man auch versucht, irgendwas zu finden, wird es wahnsinnig schwierig, finde ich.
Und der große Punkt ist natürlich, dass angesprochen wird, ja, aber die müssen ja damit auch Geld verdienen und die können ja nicht so viel reinstecken, das muss sich ja alles rentieren. GTA 5 und auch alle anderen Titel, wie viel Geld machen die heutzutage noch damit? Mhm. Mein Schwager hat mir, ich glaube, lass mich lügen, vor einem halben Jahr erzählt, dass er Red Dead Redemption 2 gespielt hat und so ein großer Fan geworden ist, dass er sich den ersten Teil auch noch geholt hat. Mhm. Und das im Jahre, das war da 2024, wo die immer noch mit diesen Spielen Geld machen. Das kannst du nur, wenn du gute und zeitlose Spiele bringst.
Ich meine, gut, man muss dazu sagen, GTA 5 hat natürlich auch einen Online-Modus, der eben das meiste rausholt und dort auch immer wieder erweitert wurde. Ne, das werden wir mit dem neuen Teil auch ähnlich haben. Das heißt, dort ist so ein Live-Service dort. Mhm. Natürlich ist deswegen das Spiel heute immer noch relevant. Aber natürlich, überlegt man, GTA 5 kam zu PS3-Zeit. Das heißt, wir werden bald irgendwann mal auch dazu kommen. Mhm. Ne? Und das ist bis heute noch aktuell, wurde auf die PS5 portiert oder auch die Xbox. Und die vergesse ich immer ein bisschen, weil ich nicht so Xbox-Fan, sorry. Und das kannst du halt auch nur machen, wenn du Rockstar bist. Die haben einfach das Geld, weil sie sich natürlich auch so das verdient gemacht haben. Erinnert euch daran, wie Red Dead Redemption oder auch GTA 5 released wurden. Jeder hat sich dieses Spiel geholt. Ausnahmslos. Dein Nachbar von nebenan, jeder Nachbar von nebenan.
Definitiv. Ich denke, das, was die jetzt mit den Verkäufen von den Spielen machen, das haben wir ja bei Blizzard auch schon wieder das gleiche Beispiel sehr gut gesehen, das sind im Grunde Peanuts. Aber diese Online-Geschichten, ich glaube, das hat Rockstar Games richtiges Brett nach vorne gebracht. Hundertprozentig, weil so ein Spiel herzustellen, GTA 5 allein schon früher, war im Vergleich ja immer noch überschaubar, aber GTA 6 soll ja bis dato das teuerste Spiel überhaupt werden. Mhm. Na, also da führt ja kein Weg dran vorbei, dass es einfach nur am meisten kostet bis jetzt. Die Entwicklungszeit, Qualität des Spiels, alles was dazugehört. Und die Frage ist für mich, ob das überhaupt möglich wäre ohne GTA 5 online. Wage ich stark zu bezweifeln.
Die wenigsten Firmen würden es sich leisten können oder es sich leisten wollen. Weil sie wissen auch nicht, mit welcher IP würdest du so viel Geld reinscheffeln. Die haben halt nun mal das Standing. Die wissen, dass ein GTA 6 wird übertrieben abgehen. Übertrieben. Ja. Jeder wartet darauf. Seit Jahren. Die werden abliefern, Leute werden es kaufen und es wird übertrieben Geld in die Kassen spülen. Ohne Frage. Egal, was passiert. Und die werden es richtig machen. Das wissen wir. Ja, wenn GTA 6 reinscheißen sollte, ist sämtliches Vertrauen im Grunde genommen in Rockstar verloren. Das wissen die auch. Mhm. Das ist alles super berechnet und die wissen, es wird hammergeil. Und nebenbei bemerkt, warum ist noch keiner auf den Gag gekommen, dass es GTH ist? Grand Theft Horse?
Boah, der war scheiße, Alter.
Okay, machen wir lieber weiter, bevor Johnny weiterredet.
Johnnys Witz war übertrieben schlecht, aber wisst ihr, was nicht übertrieben ist? Unsere Bewertung. Red Dead Redemption hat von uns ein S bekommen und das auf jeden Fall verdient.
Ich fand den jetzt nicht super schlecht.
Ich habe jetzt nicht gecheckt, wo das herkommt.
Red Dead Horse. Redemption ist Grand Theft Horse.
Ja, aber das ist ja...
Naja, Grand Theft Auto.
Aber das heißt doch nicht GTH.
Das war witzig.
Oder? Okay. Jungs, lasst uns das bitte nicht weiter ausarbeiten. Wenn ihr auf die erste
Wenn dann RDR, Alter.
Yardi, yardi, yardi.
Wir sind bei Piraten, Alter. Auf.
Ich glaube, ihr habt zu viel Moonshine gehabt.
Alter, ein Piraten-GTA.
Oh,
Bruder.
Nein. Grand Theft Chip.
Ja, plötzlich ist es gut, oder wie?
Weil ich das gesagt habe.
Wenn das so heißt, dann ja, dann ist es gut.
Dann ist es gut.
Jungs, wie habt ihr die erste Jahreshälfte aufgenommen?
Ein Grand Theft Auto im Samurai-Universum. Feudal in Japan, sorry. Gut.
Aber ist ja auch mit Pferden. Wahrscheinlich dann.
Ochsen.
Ochsen.
GTO.
Kranicher, Alter.
GTK.
Oh Gott, Alter.
Oh, ey, gut. Hase, gut. Bitte steig ein und mach irgendwas anderes.
Ich möchte einen neuen Job. Also das Jahr bis jetzt ist ja heftig. Also was wir bekommen haben, Hack and Slay.
GTA.
Und dann noch zwei andere Spiele. Nee, also wirklich, also man sieht es ja auch schon an der Bewertung. Red Dead Redemption bis heute ein Kracher. Nier ein super tolles Spiel. Wir haben die drei Hack-and-Slay-Games von, also God of War 3 bis heute eines meiner Lieblingsspiele. Wir haben Heavy Rain, was ein komplett neues Genre so gesehen auf den Markt gebracht hat. Und ja, was soll man dazu sagen? Also, das ist ein geiles Spielejahr bis jetzt.
Ja, man merkt, dass die Qualität ein bisschen ansteigt. Die PS3 und Xbox 360 sind definitiv mittlerweile etabliert. Die Spielehersteller haben damit gelernt, umzugehen mit der Leistung, das, was sie zur Verfügung haben, das zu optimieren, das Ganze. Und das sind echt qualitativ hochwertige Spiele mittlerweile. Das ist nicht kein Versuchsobjekt mehr in dem Sinne, dass das ein Pre-Release Start der PS3 oder 360 ist, sondern wirklich qualitative Spiele, und das merkt man auch an der Bewertung, würde ich sagen.
Wir nähern uns auf jeden Fall der Zeit, wo Spiele im Grunde genommen einfach alle hochproduzierte, starke Spiele sind. Im Grunde genommen. Alles ist mit viel Budget verknüpft, alles hat irgendwie einen hohen Standard. Hier geht es jetzt fast nur noch darum, was holt dich persönlich ab, ne? Also das muss man ja dann irgendwann auch ganz objektiv sagen. Auch heute, fast alle Spiele sind hochqualitativ, aber dann geht es um die Kleinigkeiten. Holt dich das Setting ab? Ist es eine gute Story? Hat es eine gute Musik? Oder ist es denn überhaupt technisch lauffähig, ohne Bugs und so weiter und so fort? Das sind dann die wichtigen Dinge, ne, worauf es hinausläuft. Und früher war das einfach tatsächlich ganz anders. Es gab Spiele, die waren der letzte Rotz, die kamen trotzdem auf den Markt. Das hast du heutzutage einfach seltener. Natürlich gar nicht, das stimmt nicht, aber seltener.
Hundertprozentig. Ich finde auch persönlich, ab dieser Zeit war mir das dann so ein bisschen bewusst geworden, dass die Community sich so ein bisschen gespalten hat dann für mich. Dass die Leute in Genres gegangen sind. Ne? Der eine ist nur dann auf Shooter gegangen, der eine auf RPGs. Und dass man nicht wirklich die breite Masse, wie man vorher gespielt hat, sondern sich schon so ein bisschen etabliert hat in gewissen Punkten. Ne?
Aber ich glaube, die meisten dieser Spiele hätten nicht das erreicht, wenn sie nicht den Vorreiter Banjo-Kazooie Nuts and Bolts hätten.
Das ist übrigens richtig.
Weil das Spiel hat die Welt verändert.
Ich hasse dich so sehr. Die hat auf jeden Fall meine Welt verändert, das kann ich dir sagen. Ich wollte nie wieder über dieses Spiel sprechen. Danke, Hase.
Immer wieder gerne.
Ja, die wollten eigentlich einen Devil May Cry machen.
Krieger von Banjo-Kazooie Nuts and Bolts wären Hack and Slay geworden. Dann wäre das
ist
dann
cool ja auch geworden.
Ja, weil es mit Johnnys Gefühlen gehackt und geslayt hat.
Auch wenn diese Folge kein Devil May Cry geworden ist, hoffe ich trotzdem, dass sie euch sehr gefallen hat. Dankeschön auf jeden Fall auch an euch Jungs.
Sehr gerne.
Immer gerne. Also dieser Podcast ist so geil, der hätte von Rockstar kommen können.
Und wenn ihr das genauso denkt wie Hase, dann gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify.
Ja. Meinst du GTP?
GTV.
GTV, ja.
Ja, ich dachte wegen Podcast.
Ja, okay,
ja, aber das kann jeder sein. Wir sind vieles.
GTP kann jeder.
Folgt uns gerne auch auf Instagram. Und wenn ihr uns wirklich unterstützen möchtet, ja, wir haben schon oft gesagt, wir möchten dieses Jahr zur Gamescom, dann könnt ihr uns auch gerne bei Steady abonnieren. Da könnt ihr schon für einen Johnny Klein
Obolus
uns folgen und bekommt die Folgen dann dementsprechend auch früher, wenn wir fertig sind mit der Produktion.
Und falls du es nicht wusstest, genau du gerade an dem Empfangsgerät, ja, du, der es gerade eben hört, genau dein Genau dein Einsatz ist genau das, was fehlt, damit wir in diesem Jahr auf der Gamescom sind.
Und denkt halt, Obolus ist kein Yu-Gi-Oh! Karte.
Richtig, Obolus der Peiniger. Wie machen die das immer bei YouTube? 90% von den Zuhörern haben uns noch nicht abonniert. Also bitte, ja, genau. Abonniert uns.
Es stimmt tatsächlich, ne? Also rein auch an unseren Zahlen, die wir natürlich sehen können, wie viele Leute abonniert haben. Nein, wir haben nicht diese Zahl. Wir können nicht sagen, wie viele Leute, die zuhören, tatsächlich abonniert haben, ne?
Nee.
Wir können das nur entgegenstellen, okay, wie viele hören uns an und wie viele Follower haben wir, ja.
True, das können wir doch. Okay, aktiv muss ich sagen, dass mindestens 80% nicht abonniert haben. Jetzt, wo ich gerade...
Obolus, der Portemonnaie-Peiniger.
Oh Gott. Abonniert. Diesen Channel. Podcast.
Danke. Nochmal dickes Dankeschön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Tschö.
Tschüssi.
Tschüss.